Ja, hallo, guten Tag. Ich weiß nicht, ob wir jetzt so langsam anfangen, wahrscheinlich schon, oder? Also, ich bin Uta vom Genetischen Netzwerk und wollte euch heute ein bisschen was über DNA-Profilanalyse erzählen, beziehungsweise den sogenannten genetischen Fingerabdruck. Ich werde das in zwei Teilen tun. Und zwar im ersten Teil werde ich euch einen kleinen Vortrag halten, sozusagen über das Prinzip der DNA-Profilanalyse, wie die eingesetzt wird, was da bis jetzt gespeichert wurde und so weiter. Und dann würde ich gerne euch ein bisschen Gelegenheit geben zu fragen, falls ihr Verständnisfragen habt oder auch sonst irgendwelche Anmerkungen. Und dann würde ich im zweiten Teil euch unsere Kampagne vorstellen, weil wir eben vom Genetischen Netzwerk zusammen mit ein paar anderen Organisationen, also CCC ist da auch dabei, so eine Kampagne gestartet haben gegen die DNA-Profilanalyse und die wollte ich euch noch ein bisschen zeigen. Das wird dann eher unterhaltsam, denke ich. Also der erste Teil ist ein bisschen zum Denken und Zuhören und der zweite Teil eher zum Gucken und sich freuen, hoffe ich. Okay, ich fange mal an. Also, zuerst erzähle ich euch ein bisschen, was das Prinzip der DNA-Profilanalyse ist. Also untersucht werden bei der DNA-Profilanalyse im forensischen Bereich, also eben in der Kriminalistik, bestimmte Abschnitte auf der DNA. Die werden Short-Tandem-Repeats genannt oder STR-Systeme. Das ist die Abkürzung von Short-Tandem-Repeats, weil es dabei um bestimmte Basenkombinationen geht, die sich wiederholen, und zwar in unterschiedlicher Frequenz. Und weil sie sich eben wie bei einem Tandem wiederholen, das sind ja immer Basenpaare, deswegen heißen sie Short-Tandem-Repeats. Die gehören zum sogenannten nicht kodierenden Bereich der DNA. Also ich habe hier mal so ein ganz wilde, selbst ausgedachte Wiederholungsgeschichte gemacht. Dieser nicht kodierende Bereich, der ist eigentlich der größte Teil der DNA. Der hat angeblich keine Bedeutung, das ist nicht so ganz klar jedenfalls. Inzwischen denkt man, dass die doch auch teilweise Bedeutung haben, diese Teile der DNA. Wird auch Junk-DNA genannt. Und man nimmt eben an, also ich habe hier mal auf der Folie versucht, euch das ein bisschen visuell klar zu machen, wie das funktioniert. Also jeder Mensch hat ja zwei Chromosomen, deswegen gibt es zwei Genorte. Also es gibt praktisch auf jedem Chromosom einen identischen Ort, also an derselben Stelle quasi. Und da gibt es dann eben bei auf dem einen Chromosom meinetwegen 13 oder 14, wieder, nee, 11 Wiederholungen habe ich jetzt mal genommen und auf dem anderen Allel 7, also bei einem Menschen. Ne? Und diese, das ist sozusagen, wäre dann ein STR-System, also es ist jetzt wie gesagt ein ausgedachtes, kein echtes, was sich quasi durch zwei Allele, zwei quasi unterschiedliche Zustände desselben Genortes, zwei unterschiedliche Zustände auf den beiden Chromosomen unterscheidet. Und diese große Variation, denn es ist eben so, dass sie sich tatsächlich bei jedem Menschen sogar unterscheiden können, die Anzahl der Wiederholungen auf dem jeweiligen Genort und auf jeden Fall aber auch unter den Menschen untereinander unterscheiden die sich. Diese große Variation, die wird eben darauf zurückgeführt, dass diese Teile der DNA keine Bedeutung haben und deswegen auch nicht diesen Mechanismen von Selektion etc., was man aus dieser Evolutionstheorie eben kennt, nicht unterlegen haben und deswegen ganz oft sich verändern. Diese Wiederholungshäufigkeiten kommen eben unterschiedlich häufig auch in der Bevölkerung vor. Das wurde eben durch empirische Studien gemessen, sozusagen als, da gibt es Referenzdatenbanken, wo man dann nachguckt, wie häufig ist eben zum Beispiel das STR-System am Locus, das ist immer der Ort auf der DNA, ne? D58S1179, kann ich euch nicht sagen, wo das genau ist und auf welchem Chromosom, also auf Chromosom 8 wäre es jetzt in dem Fall, wie oft sich da sozusagen dieses STR-System, wie oft die Wiederholungen da sind, also meinetwegen 8 Wiederholungen kommen bei so und so viele Leuten vor und 19 Wiederholungen sind schon selten, 20, 21 ganz, ganz selten. Also das ist so dieser ist so eine Referenz, die gibt es für diese STR-Systeme, die aus empirischen Studien hergeholt worden sind. Und daran wird eben das Vorkommen von Wiederholungshäufigkeiten auch nochmal, kann es auch nochmal gemessen werden, also anhand der Wahrscheinlichkeit des Vorkommens in der Bevölkerung. Das ist aber erstmal nur ist sozusagen nur das Vorspiel dieser ganzen Geschichte. Die Kombination der Allele, also die eine Person aufweist, die ist das Entscheidende bei der DNA-Profilanalyse. Also es kann durchaus sein, dass hier im Saal mehrere Leute auf Chromosom 8 13 Wiederholungen auf dem einen Allel haben und auf dem anderen 8 von diesem STR-System. Es kann sogar noch theoretisch sein, dass vielleicht hier in Dresden es irgendwie 2 oder 3 Leute gibt, die auf 4 STR-Systemen die gleichen Wiederholungsanzahlen haben auf den Allelen. Aber dann hört es langsam auf, dann ist die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr, sehr gering. Also je mehr STR-Systeme sozusagen man anschaut, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2 Personen identische Wiederholungshäufigkeiten auf allen diesen Orten haben. Das ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich. Also das ist auch der Punkt bei dieser ganzen Technologie. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist die Grundlage dafür, ist die Grundvoraussetzung, dass man einfach hochrechnet, wie wahrscheinlich ist eine bestimmte Wiederholungshäufigkeit. Ich habe hier mal so ein kleines Rechenexempel gemacht, also was ich eben auch schon versucht habe, euch mal so vorstellbar zu machen. Also das Allel so und so kommt bei jedem 10. Menschen vor, das nächste bei jedem 30. und so weiter. Und dann kann man eben diese Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Wie hoch ist die eigentlich bei so und so vielen Menschen? Und also bei der Grundgesamtheit von so und so vielen Menschen. In der Bundesrepublik werden zurzeit 9 STR-Systeme untersucht bei der DNA-Profilanalyse. Das heißt, wenn also an einem Tatort eine Spur gefunden wird, dann eine DNA-Spur, also ein Haar- oder Hautabrieb oder sowas, dann werden eben, wenn möglich, diese bestimmten 9 STR-Systeme auf ihre Wiederholungshäufigkeiten hin untersucht. Es kommt aber oft auch vor, dass man bei Spuren nur verunreinigte Spuren hat oder nur Teilspuren hat, Mischspuren. Das heißt, man hat nicht immer die Möglichkeit, diese konkreten 9 STR-Systeme wirklich alle da die Wiederholungshäufigkeiten anzuschauen. Bei Menschen kann man das natürlich immer machen. Also wenn man beim Menschen DNA-Profil nimmt oder den sogenannten genetischen Fingerabdruck, hat man diese 9 STR-Systeme und dann werden eben diese Wiederholungshäufigkeiten gemessen. Die Labormethode, wie das gemessen wird, erspare ich euch jetzt erstmal, kann ich auf Nachfrage gerne auch nochmal versuchen zu erklären. Am Ende dieser ganzen Geschichte, also dieser Laboranalyse von einer DNA-Spur oder von einer DNA-Probe eines Menschen, steht dann so ein Zahlensalat. Also dann haben wir hier jetzt diese speziellen, das sind, glaube ich, 10 STR-Systeme. Da ist noch eins dabei, was, glaube ich, in Österreich mitgenommen wird. Das ist eben auch nicht einheitlich in Europa, aber in Hitweit sind da auch die 9 enthalten, die in Deutschland eben angeguckt werden. Und da kommt dann dieser Zahlensalat raus. Also man hat dann eben diese jeweiligen Zahlenkombinationen. Also es sind die Wiederholungshäufigkeiten an diesen bestimmten Genorten. Und das Geschlecht, das wird außerdem noch also jetzt hier in Deutschland eben bestimmt und auch gespeichert. Außerdem geht es bei den Spuren, werden noch Angaben zum Fundort zum Beispiel gespeichert. Und bei Menschen wird natürlich auch der Name und, weiß nicht, Geburtsjahr und sowas gespeichert. Also dieser Datensatz ist noch ein bisschen mehr als nur die DNA, das DNA-Profil. Die DNA-Probe selbst wird, wenn sie vom Menschen genommen wird, vernichtet oder soll vernichtet werden. Und die Proben, die an Tatorten gefunden wird, also diese Spurenproben, die werden asserviert. Also die werden natürlich aufgehoben, weil die ja noch einer weiteren Analyse zugänglich sein müssen, wenn mal irgendwelche Treffer gefunden werden. Denn dann, wenn das passiert ist, also gerade bei einem Tatort, dann wird ja eben das Profil, was man da aus der DNA genommen hat, durch die DNA-Datenbank der mit den Personendatensätzen durchgejagt, um zu gucken, ob man einen Treffer findet, sprich eine Übereinstimmung zwischen den gefundenen STR-Wiederholungshäufigkeiten in der Probe, also der Tatortspur, und Menschen, die da gespeichert sind, also DNA-Profilen von Menschen, die da gespeichert sind. 8 Übereinstimmungen in STR-Systemen gelten derzeit als Treffer in der Bundesrepublik. Allerdings, dann ist nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass Tatort und Personenprobe vom selben Menschen stammen, dann bei 99,9 irgendwas Prozent, also sehr hoch. Viel häufiger als das, wirklich tatsächlich eine Übereinstimmung in 8 STR-Systemen gefunden wird, nach einer Tat, wo dann eben die von der Tatortspur das DNA-Profil genommen ist, viel häufiger sind die sogenannten partiellen Treffer. Das sind Übereinstimmungen in der Häufigkeit der Basenwiederholung eben nur bei einigen der STR-Systeme, was ich vorhin auch schon sagte. Und das liegt daran eben, dass Tatortspuren oft unvollständig sind. Und dann kann eben nicht für alle dieser STR-Systeme, die ihr hier seht, kann dann eben, können diese Wiederholungshäufigkeiten nicht bestimmt werden. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ein partieller Treffer entsteht, weil jemand, der in der DNA-Datenbank gespeichert ist, noch Verwandte hat, die vielleicht am Tatort waren und die da eine DNA-Spur hinterlassen haben. Denn es ist so, dass bei zumindest Verwandten ersten Grades durchaus einige STR-Systeme, einige Wiederholungshäufigkeiten miteinander übereinstimmen können, also dass es durchaus auch weitergegeben worden sein kann, muss nicht, aber kann. Da wird dann eben auch, genauso wie bei anderen partiellen Treffern, eben bei Tatortspuren, wird dann nämlich als nächster Schritt die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass genau diese Kombination in der Bevölkerung öfter als einmal vorkommt. Also sprich, es gibt eben bestimmte Wiederholungen auf den STR-Systemen, die kommen häufiger vor und die sind deswegen auch keine Treffer in dem Sinne, dass sie irgendwie einen Hinweis auf den Tathergang geben. Und das wird eben, ist dann der nächste Schritt. Ein Beispiel dafür ist jetzt in jüngster Zeit die Freisprechung in Italien gewesen von dieser US-Amerikanerin, die eines Mordes verdächtigt worden war, Amanda Knox. Ich weiß nicht, ob der vielleicht gehört. Das war jetzt kürzlich irgendwie in der Tagespresse. Und da war es eben genau so, dass die an den Tatortspuren analysierbaren STR-Systeme mit ihrem DNA-Profil tatsächlich übereingestimmt haben. Aber das war eben auch eine Mischprobe oder, glaube ich, unvollständige Probe. Und die Übereinstimmung war eben nicht so unwahrscheinlich, weil die Wiederholungshäufigkeiten dieser STR-Systeme eben häufiger in der Bevölkerung vorkommen. Deswegen war das eben auch einfach sachlich nicht richtig, auf Basis dieses Indizes sie überhaupt als Mörderin anzuklagen. Es war jedenfalls kein Beweis dafür, dass sie am Tatort war. Das ist erstmal das Prinzip. Jetzt komme ich mal zur Praxis ein bisschen. Und zwar ist es jetzt so, dass ja seit 2008, oder glaube ich ja doch 2008 beschlossen ist, dass alle DNA-Datenbanken der EU-Staaten miteinander vernetzt werden und als gemeinsame Datenbank im Grunde genutzt werden können von den Polizeien in den EU-Staaten. Das hat auch zur Folge, dieser sogenannte Vertrag von Prüm, dass die Staaten, die noch keine DNA-Datenbanken haben, jetzt welche aufbauen müssen. Und diese Vernetzung der schon bestehenden DNA-Datenbestände sollte eben zum 26. August diesen Jahres jetzt auch funktionstüchtig sein, ist sie allerdings noch nicht, weil es da doch verschiedene Schwierigkeiten gibt, über die sie natürlich nicht so genau Auskunft gegeben wird oder es wird nicht so in die Welt rausgeschrien, dass es nicht so gut funktioniert. Problem ist aber unter anderem eben die Standardisierung dieser STR-Systeme, von denen ich eben die ganze Zeit erzähle, weil in den verschiedenen Ländern zum Teil unterschiedliche STR-Systeme Basis der Erstellung des DNA-Profils gewesen sind, beziehungsweise auch verschieden viele. Und dadurch ist es nicht so ganz einfach, quasi eine standardisierte Abfragemöglichkeit für alle Polizeien zu schaffen. Aber daran wird natürlich nach wie vor weiter gearbeitet und das wird sicher auch irgendwann funktionieren. Mit diesem Vertrag von Prüm steigt jetzt aber die Grundgesamtheit der Bevölkerung, auf die sich ja quasi dieses ganze Wahrscheinlichkeitssystem ja auch, auf dem das ja basiert, die steigt auf über 500 Millionen Menschen. Und damit, also ich habe hier mal so eine Folie von Zilip mitgebracht, die eben nochmal zeigt, wie die Entwicklung der Datensätze in den Datenbanken ist. Also das steigt eben relativ steil an, auch die Kurve. Dadurch, dass die Grundgesamtheit erhöht ist, muss auch die Anzahl der für ein DNA-Profil untersuchten STR-Systeme erhöht werden. Denn es sollen ja möglichst wenig falsche Treffer stattfinden. Das heißt, wenn man mit 9 STR-Systemen oder 8 kommt man bei 500 Millionen Menschen, gibt es schon die Möglichkeit, öfter tatsächlich auch vollständige falsche Treffer zu haben, einfach aus Wahrscheinlichkeitsgründen. Deswegen gibt es eine EU-Empfehlung von 2008, die eben 17 STR-Systeme empfohlen hat. Das wird zum Teil in Deutschland auch schon umgesetzt, also in Berlin zum Beispiel das forensische Labor, was da für das Landeskriminalamt die DNA-Proben aus Spuren bearbeitet oder eben die Profile erstellt. Die setzen das schon ein seit letztem Jahr. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit wohl etwa 1 zu 1 Milliarde, dass eine Person wirklich zufällig das gleiche DNA-Muster aufweist wie eine Tatortspur, sofern man eine volle Tatortspur hat. Ne? Das ist immer die Voraussetzung bei diesen Angaben. Das heißt, mit den 17 STR-Systemen ist es für diese neue Grundgesamtheit erstmal auch relativ sicher, dass die Spur, wenn Übereinstimmung gefunden wird, dass dann die Spur von dem Menschen stammt, den man da im Visier hat. Langfristig wird aber diese Erweiterung neue Probleme bringen, also diese EU-weite Vernetzung, weil eben die Anzahl der partiellen Treffer ansteigen wird. Das ist immer so, das ist auch logisch, dass je größer eine DNA-Datenbank ist, beziehungsweise ein Datenbestand, DNA-Datenbestand, den man eben angesammelt hat, desto größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit partieller Treffer. Beispiel ist die Bundesrepublik, die ja eben seit 2005 ist ja das Gesetz hier verändert worden zur DNA-Analyse. Und seitdem kann eben unabhängig von der Schwere des Deliktes auch eine DNA-Probe genommen werden. Also nicht nur bei den sogenannten Kapitalverbrechen, sondern auch bei Diebstahl, bei Wohnungseinbruch, bei Beleidigung und solchen Sachen. Wenn man richterlich feststellt, dass eine Wiederholungsgefahr gegeben ist, dann steht nämlich diese geringfügige Straftat einer schweren Straftat gleich. Das ist ein ziemliches Novum und ist auch rechtssystematisch ein ziemlicher, also eine ziemlich krasse Sache einfach. Aber was seitdem passiert, ist eben, dass die Zahl der Proben, Zahl der Profile in der BKA-Datenbank wirklich extrem ansteigt. Und das ist auch so ein bisschen das Problem. Also darauf will ich jetzt noch mal ein bisschen eingehen, auf diesen Anstieg. Also wir haben jetzt, ich muss mal eben gucken, ob das hier ist. Genau, also zurzeit, jetzt sind die Zahlen von Juni diesen Jahres, die nächsten kommen wieder im Dezember, glaube ich, sind es eben knapp 730.000 Personendatensätze in der BKA-Datenbank und dann nochmal etwas über 190.000 Spurendatensätze. Die DNA-Profilanalyse lebt ja von dem Bild oder dem Mythos, dass sie eben vor allem für die Aufklärung schwerer Straftaten unverzichtbar ist. Das ist auch das, was alle immer assoziieren, wenn sie über die DNA-Profilanalyse irgendwas hören. Das kennt man aus dem Tatort und von überall her. Ne? Also die DNA-Profilanalyse ist sozusagen gleichzusetzen mit einem Ermittlungsinstrument zur Aufklärung von Mord, Vergewaltigung und Erpressung, so ungefähr. Und das ist aber ein totaler Mythos, denn es geht tatsächlich, wenn man sich die Sachen anguckt, die jetzt eben, also die Anzahl dieser Datensätze anschaut und wie auch gesammelt wird, dann muss man sagen, dass es längst um was ganz anderes geht, nämlich um die präventive Erfassung von DNA-Profilen. Das ist besonders deutlich, wenn man auf die aktuelle Statistik des BKA guckt. Also da habt ihr eine Auflistung, da geht es tatsächlich um die Anzahl der Treffer. Mehr sagt das BKA auch gar nicht. Also sie sagen, wie viel sie gespeichert haben und sie sagen, wie viele Treffer sie gemacht haben. Weil das ist natürlich schön auch als zur Außenwirkung. Und zwar Treffer seit 1998, also seit es diese Datenbank gibt in der Bundesrepublik. Und da sieht man eben ganz deutlich, worum es hauptsächlich geht. Also die Anzahl der, die allerhöchsten, höchste Rate haben die Diebstahlsdelikte mit über 70.000 Treffern. Was aber wichtig ist zu sehen bei dieser Statistik, die ja erstmal, also es ist auch sehr interessant zu sehen, wann überhaupt Suchläufe gemacht werden in der DNA-Datenbank. Ne? Also auch eben bei Beleidigung, bei Sachbeschädigung, bei Betäubungsmittelgesetz und solchen Sachen. Ne? Also wirklich eher geringfügige Delikte, würde ich mal jetzt so sagen. Abgesehen davon muss man eben sagen, das BKA macht damit Werbung sozusagen, dass sie sagen, bei gut einem Fünftel wurde ein Tatzusammenhang festgestellt, also bei diesen Treffern. Das heißt Spur-Spurtreffer. Also es wurde praktisch eine Übereinstimmung zwischen Spuren gefunden. Und außerdem bei gut drei Viertel der Fälle, nämlich über 99.000, wurde eben eine Tatortspur einer Person zugeordnet. Und dann schreibt das BKA dazu, und damit wurde dann vermutlich auch eine Tat aufgeklärt. Das ist natürlich sehr nett formuliert, nicht gesagt ist damit aber, wie viele davon partielle Treffer gewesen sind, wie viele von diesen partiellen Treffern dann letztendlich verworfen wurden, weil sie eben, wie ich vorhin beschrieben habe, eine häufige Übereinstimmung, also eine relativ nicht so unwahrscheinliche Übereinstimmung dargestellt haben. Das heißt, insgesamt ist diese ganze Erfolgsstatistik wirklich äußerst fragwürdig. Und was wir jetzt auch besonders kritisieren, ist eben, dass was ich hier auf der Folie nochmal zeige, dass es eben tatsächlich auch wenig überprüfbar ist und dass dieser Mythos von der DNA-Analyse als Aufklärungswunderwaffe eben teilweise auch politische Geschichten, also für politische Geschichten prima einsetzbar ist, beziehungsweise da auch so ein Selbstlauf entsteht. Also hier ist das Beispiel von einem Haar, was mal an einem Handtuch in der Nähe des Tatorts, wo der Rohwedder damals ermordet wurde, wo ja immer noch nicht klar ist, war es jetzt Hiraf oder nicht. Dieses Haar wurde Grams zugeordnet, Wolfgang Grams. 10 Jahre nach seinem Tod oder sowas, längst war der Mann selber auch nicht mehr anwesend, wurde halt an diesem Haar, wurden Übereinstimmungen mit dem, also wurde Übereinstimmung zwischen dessen DNA-Profil und dem DNA-Profil dieses Haares wurden gefunden. Und obwohl die Bundesanwaltschaft irgendwie 2 Monate später oder so auch ganz klar gesagt hat, das ist nicht als Indiz zu werten und sie gehen nicht von einem Strafverdacht, von einem Tatverdacht aus, weil das, diese Übereinstimmung zu schwach ist und nicht eindeutig, war das längst durch die Presse gegangen und damit war eben mal wieder klar, dass Rohwedder von der RAF ermordet worden ist. Also das ist so ein Beispiel dafür, wie dieser Mythos von der DNA-Analyse eben auch Wirkungen hat. Ne? Gut, soweit erstmal zur Methode. Ich denke, ihr habt bestimmt Fragen, dann fragt bitte. Oder habt ihr gar nichts verstanden?
Ja. Die Frage wäre, kann man eigentlich die Allele von dem einen und dem anderen Chromosom, die dieselbe Nummer haben, unterscheiden?
Oder? Nee, das ist eben genau der Punkt. Also es gibt eben zum Beispiel Missspuren, das heißt dann, dass man 4 Allele findet und genau weiß, es sind mindestens 2 Personen, von denen diese Spur stammt. Nee, das ist jetzt gerade vor einem Monat das allererste Mal gelungen, was heißt gelungen, also so formulieren die Leute das immer, die das dann veröffentlichen, hat es ein Forschungsteam am Max-Planck-Institut für Molekulargenetik in Berlin, die haben das erste Mal ein komplettes Genom, praktisch jedes Allel dem jeweiligen Chromosom zugeordnet und haben daraus ein riesen Ding gemacht, weil das wohl das erste Mal überhaupt ist und so weiter. Also das ist tatsächlich nicht einfach möglich, sonst wäre es wahrscheinlich auch einfacher, diese Proben zu analysieren, wo es solche Mischspuren zum Beispiel gibt. Ne? Also theoretisch kannst du deine Allele da manipulieren.
Meine generelle Frage ist nochmal experimentell. Wie lange haltbar sind eigentlich die Proben? Sprich, wenn man nur sagt, dass dann vor 5 Jahren war jemand da, oder also wie schnell zerfallen?
Das kommt auf die sozusagen auf das Herkunftsmaterial an. Also Haare zum Beispiel oder auch Hautabrieb kann man meines Wissens länger erhalten. Wobei das Ding ist sowieso, die DNA wird ja extrahiert und die wird dann, es gibt ja so eine Methode zur PCR, ist es, ne, die sozusagen verlängert und vervielfältigt. Und ich glaube, das wird dann auch regelmäßig mal wieder gemacht. Ich weiß allerdings auch nicht, also es wäre auch mal eine interessante Frage, wie das zum Beispiel bei Blutproben oder so ist, weil man kann natürlich, man findet ja sogar in Knochen aus der Steinzeit noch DNA, also DNA ist schon haltbar, aber es kommt natürlich auf die Bedingungen an und ich glaube, es hängt eben tatsächlich auch viel davon ab, ob du jetzt Sperma und Blut findest oder ob es eher eben Haare oder, ja, keine Ahnung, Fingernägel oder sowas sind, ne? Also es ist tatsächlich auch das biologische Medium, in dem die DNA ist, ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig für die Haltbarkeit. Und was, wie lange die Probe zum Beispiel vorher irgendwo gelegen hat und Hitze ausgesetzt war, dadurch verändert sich die DNA-Struktur auch.
Weißt du, ob es irgendeine Studie gibt, die untersucht, ob verschiedene SPRs verschieden stark zerfallen? Weil wenn ich mehrere Personen vor Ort hätte, die zerfallen verschieden stark, verschiebt sich natürlich die Komposition der Gesamtspuren, sodass man heute irgendwie eine andere Person
Da sind mir keine Studien darüber bekannt, das heißt aber nicht, dass es die nicht gibt. Also das aber habe ich noch nichts drüber gehört. Also weil diese SDR-Systeme, die heute benutzt werden, das ist auch nicht so, dass das von Anfang an die SDR-Systeme waren. Sie haben ja früher Mikrosatelliten, das waren nochmal ganz andere. Das funktionierte zwar nach demselben Prinzip, aber es waren nochmal andere Orte und andere Formen, wie das abstrahiert wurde sozusagen. Also jetzt, diese SDR-Systeme, die es jetzt gibt, die sind eigentlich eben, das ist eben so ein Standardisierungsprozess, in dem sich das im Grunde immer noch befindet, aber die sind scheinbar relativ praktisch, weil sie eben in ihrer Kombination dann eben auch nicht so häufige Wiederholungen, also nicht so häufige ist sowieso, häufig ist sowieso falsch in dem Zusammenhang, aber wo eben diese Wiederholungshäufigkeiten wirklich sehr unwahrscheinlich sind, diese Kombination. Aber das sind Standardisierungsbemühungen, die auch sehr unterschiedlich sind. Also die gehen zum Teil auf das FBI zurück, die haben sehr lange und sehr viel, gerade beim Aufbau von DNA-Datenbanken in europäischen Staaten, die nach dem Zerfall der beiden Systeme, oder Quatsch, also nach dem Mauerfall, ihr wisst schon, was ich meine. Da haben diese neuen Staaten zum Teil auch unterstützt und da auch immer diese STR-Systeme, die in den USA benutzt werden, eben im Grunde genommen reingedrückt. Und ich, soweit ich das verstanden habe, ist aber, und mit Vorsicht zu genießen, das kann ich nicht so genau sagen, ist es tatsächlich so, dass viele standardisierte Sachen, also die jetzt in Europa schon Standard sind, also STR-Systeme, die alle benutzen, dass es tatsächlich auch auf diese Bemühungen des FBI, da sozusagen die Meinungsführerschaft zu bekommen oder auch zu bestimmen, eben zurückgeht. Also da könnte ich einen Artikel dir schicken, wenn dich das sehr interessiert. Also das ist aber, wie gesagt, das habe ich selber nicht so richtig nachgeforscht, deswegen gebe ich das unter Vorbehalt hier wieder, weil ich möchte hier keine Verschwörungstheorien verbreiten. Also.
Wissen Sie, wie das in den USA denn ist? Wenn Sie dann weitergereicht wird, irgendwie an die Staatsorgane oder an eine Firma
gleich? Naja, in den USA ist es ja so, dass tatsächlich die DNA-Datenbanken, also es ist im Grunde da keine großen Datenschutzbestimmungen gibt. Also die DNA-Datenbanken, die existieren, also in der Regel werden von den meisten Bundesstaaten, jedenfalls ist es auch bundesstaatlich in den USA organisiert, also die gesetzlichen Bestimmungen dafür, ist es so, dass eben wenn jemand wegen irgendwas festgenommen wird oder eben in Verdacht gerät, dann wird in der Regel eine DNA in den USA jetzt, meine ich. Und das Problem ist, dass es eben zwischen der Bundesrepublik und den USA auch 2008 einen bilateralen Vertrag gegeben hat, also ein transatlantisches Abkommen über den Austausch von DNA-Daten unter anderem, auch über Austausch von Fingerabdrücken. Und das läuft noch nicht. Da hatten wir jetzt im Rahmen unserer Kampagne so eine kleine Anfrage gestartet, die dann eben, wo die Bundesregierung darauf geantwortet hat, das sei eben noch nicht, würde überhaupt noch nicht funktionsfähig sein und würde auch noch nicht laufen. Was aber nichts darüber sagt, ob es nicht auch irgendwann laufen wird, weil es ist vertraglich vereinbart, dieser Austausch. Und das ist eben gerade aus diesem datenschutzrechtlichen Ding raus total problematisch, weil es in den USA überhaupt keine wirklich, also solche engen dagegen sind unsere Bestimmungen wirklich eng, ja. Also wann eine DNA-Analyse genommen gemacht werden darf und wann nicht. Also es ist nicht auf Straftaten beschränkt oder irgendwie, sondern das obliegt letztendlich, im Großen und Ganzen kann man das sagen, obliegt es dann den jeweiligen Behörden, ob sie jetzt auch noch eine DNA-Analyse machen wollen.
Das heißt, theoretisch im Worst Case sozusagen würde man hier wegen Vermutung an Krankheit seine DNA dort einschicken, sie würden das analysieren, das Ergebnis herkommen und in 5 Jahren wird irgendein Treffer getroffen dort?
Na Moment, wenn Sie jetzt wegen einer Krankheit, also das ist ja was anderes, wenn Sie über Krankheiten sprechen, also Sie meinen jetzt, wenn Sie jetzt sowas wie 23andMe meinen oder solche Firmen, die bieten ja, was die ja anbieten, ist eben eine Analyse von Genen, ja, also das sind sozusagen die bedeutungstragenden Einheiten der DNA nach dem geltenden Modell. Und die die haben jetzt erstmal mit den polizeilichen Datenbanken nichts zu tun. Dass es da Beziehungen gibt, ist ganz klar, also dass es die Möglichkeit theoretisch natürlich gibt, weil gerade bei, also ein Beispiel ist jetzt vor 7 Jahren oder so, wurde ja in Schweden die Außenministerin ermordet, irgendwie im Kaufhaus von irgendeinem, der hat sie mit dem Messer erstochen. Und dann hat die Polizei auf eine Forschungsbiobank, eine ganz große, in Umeå in Schweden, das ist so ein Forschungsding, wo eben auch zu medizinischen Zwecken eben DNA-Proben gelagert werden. Und da haben die dann aus dieser Datenbank auch den letzten Hinweis auf jemanden sich gezogen. Wie das genau passiert ist, weiß ich nicht. Da habe ich nur Vermutungen zu. Und die Regierung hat dann nachfolgend noch das Biobankgesetz geändert und gesagt, also das polizeiliche Zugriff ist in solchen Fällen möglich. Woraufhin dann wiederum eine ganze Menge Leute gesagt haben, sie wollen ihre Blutprobe dann nicht mehr gespeichert haben in dieser Bank. Und die sind dann 3 Jahre später bei einer Fahndung nach einem Sexualstraftäter in das besondere Visier der Polizei gekommen, weil die sich eben da aus dieser medizinischen Datenbank abgemeldet haben. Man muss aber sehen, es sind 2 verschiedene Dinge, ne? Also bei der medizinischen Forschung geht es eben um diese Gene und diese kodierenden Abschnitte und bei der Profilanalyse nicht. Bei der medizinischen Forschung werden aber die Proben in der Regel eben auch aufbewahrt. Und das ist der Punkt, weswegen dann die Polizei natürlich letztendlich damit auch was anfangen kann, weil sie letztendlich da auch Profile draus ziehen kann. Ne? Also das ist so ein bisschen der Punkt. Und wie gesagt, in Schweden gab es eben mal so einen Präzedenzfall, wo man gesehen hat, dass das auch ganz schnell möglich ist, wenn es ein politisches Interesse gibt. Gibt es sonst noch Fragen? Ja? Also ich habe da jede Menge Fantasien. Also ich weiß, ich zeige euch ja gleich noch ein bisschen was über unsere Kampagne. Wir haben sehr viel waren viel auf der Straße. Uns haben viele Leute angesprochen, die selber schon mal eine DNA-Probe abgeben mussten, also die ihre Rechte nicht kannten, die sie ebenfalls abgegeben haben. Und sehr häufig, also das, was die Leute erzählt haben, waren entweder im Zusammenhang oder am Rand von Demonstrationen, wenn sie eben in U-Haft genommen worden sind, oder aber BTM. Also ganz krasser Fall, den ich in Berlin gehört habe von einer Frau, ist allerdings auch schon 10 Jahre her, also es fällt noch unter das alte Gesetz, was im Grunde eigentlich noch krasser ist, weil da war das überhaupt noch nicht so gemacht wie jetzt, dass eben bei Wiederholungsgefahr man auch wegen Beleidigung irgendwie eine DNA-Probe abgeben muss. Wenn der Richter sagt, dass ich das wahrscheinlich wieder tun werde, dann muss ich die abgeben, so ungefähr. Also das sagt das Gesetz ja im Prinzip. Da hat eine Frau mir erzählt, dass sie eben wirklich tatsächlich nur jemanden begleitet hat, der am Flughafen mit ein bisschen Gras erwischt worden ist. Und dann eben, sie war noch zu jung und zu doof, hat sie selber gesagt, hat dann eben DNA abgeben musste oder beziehungsweise eine Blutprobe abgegeben hat. Und das ist schon, also das ist so der heftigste Fall, den ich gehört habe. Das kann man aber nicht, also das BKA gibt ja, wie gesagt, ich habe euch alle Zahlen und alle Sätze zitiert, also die das BKA öffentlich veröffentlicht zu dem Thema. Das ist ja das große Problem, ja. Wir wissen einfach nicht, was die da genau in welchen Fällen und bei wem nehmen, so. Und da komme ich jetzt auch zu meinem schöneren und angenehmeren Vortrag. Muss ich allerdings jetzt nochmal kurz rausgehen und den suchen. Und dann zeige ich euch mal ein bisschen was über unsere Kampagne, weil wir haben ja jetzt, wo ist die? Ich hoffe, das klappt jetzt. Jo. Also wir haben ja jetzt im Mai eine Kampagne gestartet gegen die DNA-Sammelwut der Polizei. Wir haben die genannt polizeiliche DNA-Sammelwut stoppen. Ihr findet da vorne auch Flyer, die könnt ihr euch gerne mitnehmen. Würde mich sehr freuen, weil wir haben halt schon, also wir beschäftigen uns schon lange mit dem Thema. Also das Genetische Netzwerk ist ja eigentlich so ein Verein, der sich mit Gentechnik-Kritik beschäftigt seit jetzt mittlerweile 25 Jahren. Also ich nicht seit 25 Jahren, aber den Verein gibt es schon so lange. Und wir haben eben neben Landwirtschaftsthemen eben auch viel Medizin natürlich und ganz andere Sachen. Aber der dritte Schwerpunkt unserer thematischen Arbeit ist eben die Überwachungskiste und über DNA-Vorratsdatenspeicherung kann man das ja auch nennen durchaus. Und wir haben eben jetzt in Mai eine Kampagne gestartet, einfach weil wir dachten, wir müssen da mal was machen und weil uns die Bewegungsstiftung auch unterstützt hat. Also das muss man gegen beides zusammen, sonst hätten wir es wahrscheinlich gar nicht geschafft, das zu stemmen. Und wir hatten ein Maskottchen, das seht ihr ja da auf dem Foto auch so ein bisschen, das war Willi Watte, also politisch aktivste Wattestäbchen der Bundesrepublik. Und wir hatten einen zentralen, also ihr kennt Willi vielleicht, also bei der Freiheit statt Angst-Demo zum Beispiel, hat er auch gesprochen und ist wirklich sehr engagiert, ist aus dem Polizeidienst ausgestiegen, weil er sich nicht mehr beteiligen will an diesem Aushorchen und Ausforschen von Menschen und auch möglichst viele andere Menschen und Wattestäbchen dazu bringen will, also die Brisanz dieser Vorratsdatenspeicherung zu sehen. Sehr engagiert, auch sehr emotional oft, Willi. Also lohnt sich, ihn mal kennenzulernen. Ihr werdet ihn auch gleich nochmal sehen. Kernpunkt oder Kristallisationspunkt der Kampagne war ein offener Brief an die Bundesjustizministerin. Unser Kalkül dabei war ein bisschen, dass die Frau Leuthäuser-Schnarrenberger in der Vergangenheit, bevor sie Ministerin wurde, relativ häufig sich auch sehr kritisch zur DNA-Profilanalyse und insbesondere zur Speicherung und dieser Ausweitung der Speicherung in immer mehr Prävention und präventive Erfassung sozusagen auch tatsächlich sehr deutlich ausgesprochen hat. Deswegen war unser Kalkül so ein bisschen offener Brief, Forderungen stellen, mal gucken, ob da nicht was in Bewegung kommen kann. Ja, ich kann euch kurz mal die wesentlichen Forderungen waren eigentlich, dass das geltende Gesetz revidiert wird, dass es ganz enge Schranken nur noch geben darf für überhaupt für die Erstellung von DNA-Profilen und natürlich auch für die Speicherung. Und dass es zum Beispiel ein explizites Verbot gibt dafür, dass Verwandtschaft oder persönliche Eigenschaften aus DNA ermittelt werden. Weil das habe ich vorhin noch gar nicht gesagt. Natürlich ist eben, was ja eben in der Fragerei so ein bisschen rauskam, alles, was in der Genomforschung passiert, kann man natürlich an diesen DNA-Proben, die man von Menschen nimmt, immer auch rausfinden. Es gibt Versuche, Augenfarbe, Hautfarbe, Herkunft, ethnische Herkunft und Ähnliches aus der DNA rauszulesen, um eben perspektivisch irgendwann eine Täterbeschreibung aus einer Spur machen zu können. Ja? Und da ist zwar noch nicht, es ist nicht so, dass das schon richtig gut funktioniert, aber es gibt jetzt zum Beispiel seit einem halben Jahr einen Test, der zumindest sagt, ob der die Spur von jemandem stammt, dessen Augen hell oder dunkel waren. Das ist zwar noch nicht viel, aber es geht da, also man darf sich da nichts vormachen, das geht weiter und man kann mit DNA eine Menge machen. Ne? Also das nur mal so am Rande. Deswegen dieses Verbot explizit, haben wir eben auch nochmal gefordert. Dann natürlich, dass es eine regelmäßige Kontrolle der BKA-Datei gibt und dass es auch eine Berichtspflicht, eine ganz klare gibt. Und es verbindliche Vorschriften zur Löschung gibt, weil da ist auch so ein wabert immer sowas von 10 bis 20 Jahren irgendwie durch die Gegend. Und es gibt niemanden, der kontrolliert, wann was gelöscht wird und ob es auch rechtmäßig gelöscht wird. Es gab mal so Stichproben von Datenschützern, also Landesdatenschützern, die dann eben in Baden-Württemberg zum Beispiel so einer Stichprobe haben sie, glaube ich, 300 Datensätze untersucht und davon müssten 40% dann erstmal gelöscht werden, weil die gar nicht mehr gespeichert werden sein durften. Also nur mal so als Beispiel, es kann sein, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, es kann auch noch schlimmer sein, wenn man es jetzt mal bundesweit sieht, das wissen wir alles nicht. Ja? Und dann eben ganz klar diese Forderung, dass die Bundesrepublik aus diesem globalen DNA-Datenaustausch aussteigt, also sprich diesen Prüm-Vertrag erstmal stoppt, also diese Vernetzung europaweit und vor allem eben auch diesen Austausch mit den USA, dass der unterbleibt. Das waren so die wesentlichen Kernpunkte des Briefes. Er ist 2 Seiten lang, der kann eben auch auf unserer Internetseite sowohl angesehen wie auch unterschrieben werden. Und wir freuen uns auch über jede Unterschrift. Ja, erst unterzeichnete Organisationen waren eine ganze Menge eigentlich, also aus dem Spektrum von Datenschutz, weiß ich nicht, ja, ihr kennt ja auch alle die Organisationen, fehlen auch noch ein paar unbekanntere. Genau, und diesen offenen Brief haben wir eben zum Auftakt der Kampagne sozusagen offiziell übergeben, da habe ich jetzt ein paar Fotos mitgebracht. Also wir hatten etwa 14.000 Wattestäbchen mobilisiert, die uns bei der Aktion unterstützt haben. Und haben dann erstmal eben vor dem Bundesjustizministerium in Berlin gemeinsam mit Willi Watte den Slogan unserer Kampagne, haben diese Wattestäbchen geformt, haben damit eben auch gezeigt, dass sie wirklich zu ästhetisch wesentlich ansprechenderen Dingen in der Lage sind, als den Speichel von Menschen aus dem Mund zu nehmen. Ne? Das war eine ganz schöne Aktion, da haben wir eben vor dem Bundesjustizministerium gestanden. Und obwohl wir sehr viel... hier ist dann eben dieser offene Brief symbolisch, ja, den Willi da in der Hand hält. Haben wir dann eben den auch übergeben. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Nur scheinbar nicht. Das ist schade. Da ist ein Film, aber der ist jetzt... Warum der jetzt nicht geht, weiß ich nicht. Nee, geht nicht. Ja, dann kann ich euch leider die Filme nicht zeigen. Das ist schade, aber die könnt ihr auf der Website auch anschauen. Ne? Also das war eben diese Übergabe. Und dann haben wir die Ministerin da leider nicht persönlich angetroffen, obwohl wir uns eben sehr lang und breit da vorher irgendwie angemeldet hatten, wurden wir da wirklich mit Polizeischutz davon abgehalten, überhaupt in das Gebäude reinzugehen. Also Willi hat offensichtlich viel Angst eingeflößt, obwohl er wirklich ein freundlicher Kerl ist. Aber da ist dann erstmal nicht viel passiert. Dann waren wir eben sehr viel unterwegs, also darauf haben wir uns auch eigentlich konzentriert, also dieser offene Brief ist ja sozusagen nur der Kristallisationspunkt unserer Kampagne, wir waren viel auf Plätzen unterwegs, auf Märkten, haben Leuten eben diese Flyer verteilt, haben mit denen diskutiert, haben eben viel gehört von diesen kleinen Geschichten, wann Leute auch eine Analyse abgeben mussten, eine DNA-Probe abgeben mussten oder abgegeben haben, in welchen Zusammenhängen. Es war doch sehr interessant und ja, es sind hier noch so ein paar Fotos, also es wurde immer sehr interessiert aufgenommen. Und eigentlich einer der Höhepunkte war dann nochmal so eine Umzingelung des BKA, was eben leider nicht funktioniert, hätte ich euch gern gezeigt, aber keine Ahnung, warum das nicht geht. Da haben wir eben die Nebenstelle des BKA in Berlin eben auch symbolisch umzingelt, auch wieder mit vielen Wattestäbchen gemeinsam. Da war es dann auch sehr interessant, dass zwar nicht so wahnsinnig viele Leute zu der Aktion gekommen sind, dafür aber eine ganze Menge Polizei. Die hatten nämlich schon rausgefunden, dass wir keine Anmeldung hatten. Obwohl es eine Kunstaktion war, ja. Also wir hatten das wirklich verbaselt, muss ich ehrlich sagen. Hatten keine Anmeldung und die hatten eben aus dem Internet schon, also die hatten uns da schon beobachtet sozusagen und haben dann natürlich sich fröhlich auf uns gestürzt und jetzt haben wir ein kleines Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, aber ich denke mal, es wird sich wahrscheinlich in Luft auflösen, weil es ist sowas von albern, also naja, aber hat uns auch nur wieder gezeigt, Polizei will halt Daten sammeln und sonst gar nichts. Ja, und dann gab es eben als zweiten Teil unserer Kampagne, haben wir eben dann nochmal gegen diesen Prüm-Vertrag versucht, ein bisschen Öffentlichkeit zu machen. Das war dann im August jetzt dieser Stichtag, den haben wir zum Anlass genommen. Und da haben wir eben nochmal vor der EU-Kommissionsvertretung in Berlin so eine kleine Aktion gemacht, wo wir eben dazu aufgefordert haben, auf die den EU-Überwachungsstaat zu spucken, sprich auf die DNA-Datenbanken, haben da so symbolisch ein paar Bauteile versenkt und die Leute aufgefordert, da reinzuspucken. Das hat niemand gemacht, aber war trotzdem eine super Aktion. Ja, hier seht ihr eben auch Willi, der ist da eben ganz aktiv immer gewesen und ja, genau. Und wie gesagt, dieser Prüm-Vertrag funktioniert noch nicht. Ich kann euch nur auffordern, geht auf unsere Seite, guckt euch das an, gebt es weiter. Wir brauchen immer noch Unterschriften. Also wir haben jetzt irgendwie knapp 1000, glaube ich. Und es ist ein schwieriges Thema, weil viele Leute eben, wie gesagt, immer denken, es geht ja nur um Kapitalverbrechen. Wir können euch nur auffordern, guckt es euch genauer an. Es geht nicht nur um Kapitalverbrechen, es geht wirklich auch um Vorratsdatenspeicherung. Danke. Will noch jemand was sagen? Gibt es sonst noch irgendwelche Diskussionsbeiträge oder so?
Gut. Und zwar, es wird ja, sag ich mal, heißt es irgendwie nach Sexualverbrechen, 5000 Bürger werden aufgerufen, ihre DNA und sowas. Kann man davon ausgehen, dass die dann auch weiterverwendet werden?
Was man, das ist in diese sogenannten Massengentests, ne, die du meinst. Achso, ja genau, er hat jetzt gerade gefragt nach den sogenannten Massengentests. Also dass die Frage eben, wenn Leute, also 5000 Leute aufgefordert werden, wegen einer Sexualstraftat ihren Speichel abzugeben, um eben den Mörder zu oder den Vergewaltiger zu finden und das dann machen, ob dann dieses DNA-Profil aufbewahrt wird. Und das ist eben so, dass das Gesetz es verbietet, also die dürfen keine DNA-Profile von Leuten aus Massengentests aufheben. Ob sie das nicht tun oder tun, das wissen wir nicht. Also es gibt auch wieder keine Kontrolle, das muss man der Polizei vertrauen sozusagen. Und also was ich eben sehr, sehr zweifelhaft finde, weil was man einmal hat. Und was eben sehr interessant ist bei diesen Massengentests, es gab jetzt, also das einzige DNA-Profil, was aufgehoben werden darf, ist natürlich eins, was eine Übereinstimmung hat. Dann darf das aufgehoben werden und dann wird die Person natürlich vorgeladen und eventuell sogar festgenommen, je nachdem, wie stark das Indiz ist. Aber was eben kürzlich mal passiert ist, ist, dass bei so einem Massengentest dann ein DNA-Profil, was durch diese DNA-Datenbank durchgelaufen ist, eine partielle Übereinstimmung gefunden hat und dann gab es eben auch wieder eine Wahrscheinlichkeitsberechnung, das war eben klar, das ist wahrscheinlich ein familiärer Treffer. Und über diesen familiären Treffer haben die tatsächlich dann auch eben den Bruder des Einsitzenden dann als Verdächtigen ins Auge gefasst und eben dann auch, da gab es dann auch noch andere Indizien, also sie sind auf den dadurch gekommen. Das kann man ja jetzt erstmal, es war auch wirklich, glaube ich, ein Mordfall, kann man jetzt erstmal dahingestellt lassen. Nur was das gezeigt hat, ist, dass im Grunde genommen virtuell in der DNA-Datenbank sehr viel mehr Leute gespeichert sind, als die drin gespeichert sind, nämlich auch Verwandte. Also die es gar nicht wissen, die nicht dazu gefragt sind, die nie in Verdacht gekommen sind, also im Prinzip. Ne? Das muss man da, das hat es nochmal gezeigt und das ist natürlich eine fragwürdige Geschichte, wo es auch irgendwie eine Möglichkeit geben müsste, das einzudämmen, weil es gibt, in dem Fall war es jetzt tatsächlich ein Schuldiger oder jemand, der eben sehr stark in Verdacht genommen werden konnte, aber sowas ist ja denkbar, dass das eben auch ganz oft mit Leuten passiert, die überhaupt nichts mit irgendeiner Tat zu tun haben und dann plötzlich irgendwie in die polizeiliche Ermittlung reingezogen werden. Ne? Ja. Aber theoretisch muss es gelöscht werden, darf es nicht aufgehoben werden, nur wenn es eine Übereinstimmung gibt.
Ja. Bei den Massengentests sind auch alle getestet, die irgendwo aufgenommen wurden oder nur auf den speziellen Teil?
Das habe ich jetzt nicht akustisch nicht verstanden. Das kommt auf die Ermittlung an. Also das ist genau die Frage war wieder, dass die, ob jetzt dann alle Spuren, die an einem Tatort gefunden werden, dann mit, also praktisch alle Spuren, die gespeichert sind, ne, wolltest du jetzt wissen, mit den Profilen der Leute, die in einem Massengentest ihr Profil, also ihre DNA abgegeben haben, abgeglichen werden. Das kommt total drauf an. Also natürlich, an einem Tatort finden sich ja viele Spuren. Es muss ja erstmal überhaupt geklärt werden, welche Spuren sind jetzt tatsächlich wahrscheinlich von einem Verdächtigen. Das ist gerade bei Hautabrieb oder bei Haaren oder so natürlich relativ unmöglich. Ja? Also dass du da sagen kannst, das ist jetzt ganz sicher von jemandem, der tatbeteiligt war oder sowas. Und die Massengentests werden ja erstmal nur mit den Spuren, die am Tatort gefunden werden, abgeglichen. Und nicht, also erst dann, wenn da keine Übereinstimmung sind, gibt's nochmal wird nochmal versucht, sozusagen über die DNA-Datenbank, also wie in diesem Fall von den Verwandten, wird dann tatsächlich auch nochmal ein Suchlauf durch die Datenbank gemacht. Ja. Aber erstmal geht es ja beim Massengentest um eine konkrete Ermittlung, einen konkreten Fall und die Spuren, also da eine Übereinstimmung zu finden. Da ist nicht unbedingt der Weg über die Datenbank notwendig. Also das ist auch vom Gesetz her nicht erlaubt. Also es dürfte da nicht einfach ein Suchlauf durch die ganze DNA gemacht werden, also zum Beispiel nach Verwandten oder sowas. Das war wirklich ein Zufallsbefund damals mit diesem Bruder, der da dann gefunden wurde. Und das war, weil ein Richter die Schwere der Tat gesehen hat und eben angeordnet hat, dass es nochmal einen Suchlauf geben soll mit den Profilen aus dem Massengentest. Also das muss eine Anordnung sein und so, weil sonst in der Ermittlung selbst macht es ja überhaupt keinen Sinn, das durch die ganze Datenbank zu, sondern es geht ja da tatsächlich darum, die Urheber von Spuren an einem bestimmten Tatort zu finden. Habe ich das verständlich ausgedrückt?
Okay. Eine Frage der Zuschauer aus dem Stream, die uns da verfolgen, und zwar ist die Frage, was wäre ein Beispiel dafür, dass ich mich anders verhalte, wenn ich weiß, dass der Staat bzw. die Exekutive meine DNA gespeichert hat?
Ja, ich meine, die Beispiele kann man sich ja, finde ich, an vielen Fingern ausrechnen. Also wenn ich jetzt beispielsweise auf einer Demo bin oder sowas und ich wird mein DNA-Profil genommen, dann werde ich vielleicht bei der nächsten Demo gucken, dass ich nicht so nah an irgendwelche Ausschreitungssachen rankomme, weil vielleicht hinterher mir dann irgendein Haar, was ich da verloren habe, vor die Nase gehalten wird und mir dann gesagt wird, du warst wahrscheinlich da Wiederholungstäterin und wir haben dich doch schon. Also ich glaube, da gibt es viele, viele Beispiele, wo man einfach weiß, ich bin jetzt vorsichtiger, weil es sein kann, dass ich irgendwo Spuren hinterlasse bei irgendwelchen Treffen, wo ich vielleicht nicht möchte, dass die Polizei weiß, dass ich da gewesen bin oder sowas. Also das, ich finde, da gibt es viele Sachen, die man sich da ausrechnen kann. Gut, ich glaube, wenn dann keine Fragen mehr sind, dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Geduld und das Zuhören und ich hoffe, ihr guckt euch alle mal auf unserer Seite um. Ja? Okay.